Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Das Jazzgespräch.
The recording in progress. Wunderbar. Ja, schönen guten Abend, Dieter. Wir schauen gerade dem Sonnenuntergang entgegen. Zumindest ich. Ich glaube, du auch. Willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts, das Jazzgespräch.
Ja, servus, Stefan. Hallo, ihr Lieben. Sonnenuntergang ist bei mir irgendwie schon vorbei. Es ist irgendwie alles sehr düster, aber unser Thema heute wird den Tag, den Abend, den alles erhellen.
Gut, du lebst in einer anderen Zeitzone als ich, deswegen ist bei dir die Sonne schon untergegangen.
Irgendwie spannend, ja, weil ich bin am Berg und du nicht, aber das, ja, das sieht die Leute draußen ja gar nicht so sehr wahrscheinlich.
Strange. Nein, was los? Kommen wir zu unserem Podcast. Was haben wir letztes Jahr? Letztes Mal haben wir gemacht, wohin mit dem Plastikmüll. Das heißt, sind wir abgewichen von unseren üblichen Themen. War eine spannende Sendung für mich. Ich glaube, für dich auch. Ist auch relativ lang geworden. Als Feedback vielleicht zur letzten Sendung. Du hattest ja das Thema auserkoren, weil du kürzlich zwei Platten erstanden hast, mit denen du nicht zufrieden warst, also mit der Pressqualität. Eine dieser Platten habe ich mittlerweile auch bekommen. Ich weiß es nicht, ob es dieselbe Ausgabe ist, nämlich Free vom Aito Moreira. Und im Gegensatz zu deiner LP hat sie keine Schleifgeräusche. Sie klingt eigentlich überraschend gut, aber sie hat einen Höhenschlag. Deswegen liegt sie jetzt unter schweren Gewichten und wird hoffentlich irgendwann wieder gerade. Das heißt, das Thema begleitet uns auch in Zukunft.
Ja, du, Ergänzung dazu. Ich habe auch bei dem Studium der beiden Platten, die mich eben, wie du sagst, so richtig beschäftigt haben, festgestellt, dass die Ursache des Ganzen ein Höhenschlag, also eine gewellte Platte sein dürfte, die sich bei meinem hochauflösenden Tonabnehmersystem, ich habe ja, wie du weißt und wie ich jetzt hier mit allen da draußen verrate, ein Moving-Coil-System, das besonders transparent auflöst, aber halt auch sehr, sehr empfindlich ist gegen alles, was, da wird wirklich alles, was auf der Platte ist, wird da wiedergegeben. Eben auch diese Ausschlaggeräusche, die sich in meinem Fall schleifartig äußern. Also das dürfte aber wirklich dann entweder ein Pressproblem gewesen sein bei der Free oder es ist irgendwo ein Lagerungsproblem von der gesamten Tranche. Weil wenn deine genauso wie meine gewählt ist, dann ist das kein Zufall, sage ich einmal.
Ja, offensichtlich. Na gut, aber kommen wir zu einem erfreulicheren Thema. Wir haben uns heute einen Musiker vorgenommen, der eine eigene Sendung verdient. Das habe ich in der Vorbereitung darauf wieder gemerkt. Unsere Sendungen haben zumindest für mich immer den Vorteil, dass ich mich dann intensiv mit jemandem auseinandersetzen muss, den ich vielleicht schon länger nicht mehr gehört habe. Und das ist auch heute der Fall. Wir reden heute über Archie Shepp. Dieter, wer ist Archie Shepp? Und ich betone, wer ist, weil er lebt noch.
Ja. Also zunächst einmal, bevor wir uns der Antwort dieser Frage widmen, möchte ich dazu sagen, mir geht es ähnlich wie dir. Ich habe mich auch bei Archie Shepp erst wieder nach langer, langer Zeit mit seinem Oeuvre beschäftigt. Und ich habe lange herausgezögert, mich überhaupt vorzubereiten und bin dann bald drauf gekommen, warum, weil eigentlich ist der Archie Shepp Und damit sozusagen erster Teil der Antwort auf deine Frage. Archie Shepp ist einer der ganz, ganz großen Tenorsaxophonisten, einer der vielleicht der Big Ten aus dem klassischen Jazz der 60er Jahre, sage ich einmal. Er ist ein ganz, ganz wichtiger Free-Jazz-Musiker, dessen musikalische Ambitionen eigentlich nicht zu trennen sind von seinem intellektuellen Wirken. Er ist mit Sicherheit einer der intellektuellsten Jazzmusiker, auch dadurch bewiesen, dass er ein Hochschulstudium abgeschlossen hat und sich seit seines Lebens nicht nur mit der Musik beschäftigt hat, sondern immer auch mit einem eigentlich wissenschaftlichen und politischen Diskurs über die Welt. Er war gleichzeitig neben seinem musikalischen Schaffen war er Lyriker. Er ist politisch intensiv engagiert gewesen im African Movement in Amerika und ist eigentlich dem bis heute treu geblieben.
Ja, und ergänzend möchte ich feststellen, dass diese Sendung, die wir jetzt gerade aufzeichnen, nur wenige Tage nach seinem 85. Geburtstag erscheinen wird, der am 24. Mai ist.
Ja,
ich denke, du hast das schön zusammengefasst, wer Archie Shepp ist. Man kann, glaube ich, von ihm sehr wohl behaupten, dass er eigentlich einer der Protagonist des sogenannten New Thing ist. Ja. Man könnte sogar sagen, er hat diesen Begriff New Thing geprägt oder die über ihn geschrieben haben, haben diesen Begriff geprägt. Was mir jetzt beim Hören aber wieder aufgefallen ist, dass er immer weniger abstrakt als seine Mitstreiter ist und war. Ja. Mhm, und damit war er auch immer zugänglicher für Menschen, die vielleicht mit extremen Fridges wenig anfangen können. Ich habe irgendwo einen Vergleich gelesen einen Vergleich gelesen über den Archie Shepp oder über seine Wurzeln, sagen wir es einmal so. Und ich konnte dem viel abgewinnen. Es ist da immer wieder der Ben Webster genannt, ja? Nämlich seine emotionale Spielweise in der Tradition von Ben Webster. Ein Wechselspiel rauer und zarter Töne verschiedener Lautstärken und Register. Also das passt zumindest das, was er in den 60er Jahren gemacht hat, sehr, sehr gut zusammen, finde ich.
Also
und vielleicht noch ein zweiter Punkt, und was mir auch aufgefallen ist jetzt, er bevorzugt große Ensembles.
Also ersteres vollständige Übereinstimmung, zweiteres kleine Einschränkung.
In den 60er Jahren.
Ja, er hat in den 60er und 70er Jahren mit großen Ensembles gearbeitet, auch also Septette und Oktette und ähnliche Geschichten. Das ist übrigens genau die Musik, mit der ich am wenigsten anfangen konnte, die ich aber von ihm am besten kannte. Und daher hatte ich eigentlich beim Archie Shepp bis vor sehr, sehr kurzer Zeit eine Reservatio Mentalis. Ich habe seine Bedeutung in der Jazzgeschichte, die muss man einfach anerkennen. Und er ist eine irrsinnig tolle Persönlichkeit. Und ich habe aber mit einem Teil seines Werkes mich bis heute nicht anfreunden können und habe mich erst eigentlich anlässlich unserer Auseinandersetzung mit der heutigen Sendung quasi in die andere Seite vom Archie Shepp hineingehört. Und ich muss sagen, so tief berührt wie jetzt bei der Vorbereitung für diese Sendung bin ich wenig geworden von einem Musiker, wie das mir jetzt mit der Ben Webster-haften Seite vom Archie Shepp gegangen ist, die ich einfach viel zu wenig kannte und zu der ich jetzt vielleicht auch gleich dazu sagen möchte, wenn man den Ben Webster kennt, den sozusagen in einen Topf mit dem Archie Shepp zu werfen, ist natürlich vollkommen berechtigt, aber gleichzeitig deswegen verwegen, weil sie vor allem ihre starke Persönlichkeit verbindet, aber dieser sanfte, fast honigsüßliche Ton des Ben Webster, der ist für mich beim Archie Shepp gar nicht vorhanden, weil beim Archie Shepp ist einfach eine tiefe Traurigkeit, übrigens das ist beim Webster wahrscheinlich genau der gleiche Ursprung, aber wieder Archie Shepp seine Sentimentalität und Traurigkeit in seiner Art, das Tenorsaxophon zu spielen, zum Ausdruck bringt, das ist so einzigartig, dass ich jedes Mal fast zum Weinen gerührt bin. Er hat so eine nasale, mahnend betende Intonierung und er klingt für mich, um es schmissig zu sagen, immer so ein bisschen stimmbruchartig, wie sich seine Töne auf eine Art und Weise überschlagen. Das ist einfach faszinierend und eigentlich ist für mich der Archie Shepp wie wenige andere, außer dem John Coltrane, sofort raushörbar aus jedem Ensemble. Genau aufgrund also, dieser Attitüde.
Wenn du jetzt noch weiter sprichst über Ben Webster und Archie Shepp und die Unterschiede, wirst du, je länger du darüber sprichst, drauf kommen, dass sie doch sehr viel gemein haben. Das habe ich jetzt schon bei deinem Monolog gemerkt, dass das immerhin wieder mehr in Richtung Ben Webster geht, als du dir vielleicht eingestehen wolltest. Und auch was die Sanftheit betrifft, er hat das sehr wohl, er hat es auf eine andere Art und Weise, würde ich sagen. Klarerweise, er kommt natürlich auch aus einer ganz anderen Zeit, aber er hat diese Sanftheit sehr wohl in seinen Stücken. Und was natürlich wesentlicher Einfluss ist, den wir noch nicht erwähnt haben, ist der Blues, der beim Archie Shepp immer wieder durchkommt. Es gibt ein Stück, das mir den Archie Shepp erschlossen hat und ich mich sofort verliebt in die Musik. Und es war kein Archie Shepp-Album, sondern es war ein seltsames Album eines Split-Albums. Ich kenne das eigentlich nur aus den 70er Jahren, wo man auf der A-Seite irgendwelche bekannte Band aus einer Hitparade hatte und auf der B-Seite hat man eine andere Band dazu gemischt. Und es gibt sowas auch im Jazz aus dem Jahr 65. Du weißt, glaube ich, welches Album ich meine, nämlich New Thing at Newport.
Genau.
Das ich natürlich mal gekauft habe, damals wegen dem John Coltrane. Mittlerweile gibt's das gesamte Newport-Konzert auf einer Doppel-CD vom Coltrane, aber das war das erste, was rausgekommen ist. Und da waren, glaube ich, zwei Stücke vom Coltrane und drei oder vier vom Archie Shepp. Ich nehme mal an, man hat damit mit dieser Politik versucht, den Archie Shepp ein bisschen besser bekannt zu machen, oder? Einen anderen Grund würde ich jetzt nicht sehen für so eine seltsame Kombination.
Ja, könnte eine Ursache sein. Letztendlich muss ich ehrlich sagen, ich habe über das auch nachgedacht. Ein bisschen war es möglicherweise auch das wird zumindest in der Musikgeschichte immer wieder so dargestellt, dass der John Coltrane die Genialität vom Archie Shepp erkannt hat und ihn als ihm gleichwertigen Musiker featuren wollte. Man muss auch sagen, finde ich, dass auf dem New Thing die wirklich tolle Musik von John Coltrane noch einmal getoppt wird von dem, was der Archie Shepp mit seinem Quartett, in dem auch der Bobby Hutcherson übrigens da eine tragende Rolle gespielt hat, gemacht hat. Also mir gefällt der Archie Shepp am New Thing noch mal besser als der John Coltrane, muss
ich sagen. Ich gebe da vollkommen recht. Ja. Und komischerweise wird dieses Album nicht hoch bewertet, ja, in den einschlägigen Kritikermedien. Aber das ist, für mich ist auch, so wie du gesagt hast, genau das Gegenteil der Fall. Ja. Und eines dieser Stücke, das heißt Le Matin de Noir, das ist genau das Stück, das ich liebe und das mit dem Archie Shepp mir nahegebracht habe und mich dazu bewogen hat, mich mit dem Musiker näher auseinanderzusetzen. Du wirst es jetzt wahrscheinlich nicht im Kopf haben, aber das ist, weil du zuerst gesagt hast, du würdest die Sanftheit nicht sehen. Genau dort hast du diese Kombination aus Sanftheit, aber auch gleichzeitig den schrägen Tönen. Es ist so ein richtiges die Töne werden wie Tüpfelchen da auf dieser Melodie erzeugt. Das ist ein wunderschönes Ding. Du warst jetzt weg kurz.
Ja, okay, ich wiederhole. Ich möchte ergänzen, dass im Free Jazz sehr oft dieses weinerliche Babygeschrei, würde ich es nennen, so ein klassisches Idiom ist, dass man sogar dann, wenn man sozusagen Free Jazz irgendwo in der konventionellen Musik reproduzieren möchte, spielt das eine Rolle. Dieses kreinende, sozusagen Babygeplärre. Und in Wirklichkeit, wenn das heute Musiker zitieren, zitieren sie Archie Shepp. Archie Shepp hat in den Free Jazz genau das, finde ich, hineingebracht. Dieses großartige, weinerliche, Flehentliche, was er auf einer der wichtigsten Platten von John Coltrane ja dann auch gemacht hat. Aber dazu kommen wir wahrscheinlich später. Ich sehe da nur gerade den Stefan irgendwie verzweifelt herumtun. Ich glaube, du hast Tonprobleme, Stefan.
Ja, kurz, aber ich habe vor allem Akkuprobleme. So. Hörst du mich?
Ja, ich hoffe, gut. Alle anderen hören dich auch.
Gut, gut. Ja. Das kommt davon, weil wir im letzten Eck der Wohnung was aufzeichnet und das Internet schon ein bisschen schwach ist da hinten.
Ja, mein Herz, du bist doch immer wieder ein bisschen abgehackt, Stefan.
Also ja, deswegen werde ich das jetzt ganz kurz mal umstellen.
In der Zwischenzeit, kann ich ja vor mich hin brabbeln und meiner Begeisterung für den Archie Shepp noch ein wenig mehr Ausdruck verleihen. Was mir beim Archie Shepp nämlich besonders gut gefallen hat, ist, dass der eigentlich über die vielen, vielen Jahrzehnte seines Wirkens immer wieder schwächere Perioden hatte. Wir werden uns dem sicher auch noch ein bisschen näher widmen. Aber er hat in jeder Phase seines Schaffens mindestens ein, meistens zwei großartige Werke, so alle 3 bis 5 Jahre rausgebracht, an denen man nicht vorbeigehen kann. Das ist bis heute fast so geblieben, finde ich. Und er ist ja auch wirklich wie ein Komet eingeschlagen in die Musikgeschichte. Und nicht umsonst ist der John Coltrane dann auf ihn aufmerksam geworden. Also für mich fängt der Archie Shepp eigentlich an mit seinen Quartetten, mit dem eigentlich auch sehr, sehr spannenden Bill Dixon. Das sind so Anfang der 60er Jahre schon einige ganz, ganz tolle Aufnahmen in Szene gesetzt worden. Also die erste, die mir aufgefallen ist, ist die LP Archie Shepp Bill Dixon Quartet aus dem Jahr 1962. Er hat dann, ich glaube, vor oder nachher noch eine zweite mit dem Bill Dixon gemacht. Er erinnert mich in der Machart sehr stark an Ornette Coleman, ist aber sehr, sehr eigenständig gewesen. Weißt du, Stefan, wie es dir damit geht?
Mir ist insofern damit gegangen, dass ich den Bill Dixon vorher nicht kannte. Das ist mal Punkt 1. Dass ich dann zweitens recherchiert habe und herausgefunden habe, dass dieser Bill Dixon auch, vor relativ kurzer Zeit, es war 2008, also schon ein paar Jahre her, aber im Vergleich zu 62, doch vor relativ kurzer Zeit noch aufgenommen hat. Das ist ein relativ interessanter Musiker ist, den man sich, glaube ich, mal ein bisschen näher anschauen muss. Und die Aufnahme, auf die ich gestoßen bin, ist insofern sehr interessant, weil du kennst das Jazzfestival Saalfelden. Ab und an gibt es in Ö1 Konzertmitschnitte aus Saalfelden. Und vor einigen Jahren gab es einmal einen Mitschnitt eines gewissen Exploding Star Orchestra. Ich weiß nicht, ob der sagt er das was?
Nein.
Ist er, glaube ich, eine relativ neue Besetzung aus den Nullerjahren. Also im Grunde eine Free Jazz Big Band oder zumindest eine Big Band, die sehr viele Free Elemente hat und die Musik klingt in etwa auch so wie ein explodierender Stern. Und da gibt es ein Album, Bill Dixon and Exploding Star Orchestra, und das ist gut. Ich schicke dir mal den Link, so dass wir reinhören. Ich habe gerade das heute gehört erst, deswegen hast du noch nichts von mir.
Ja, sehr gerne. Ich wäre trotzdem dafür, dass wir uns sozusagen quasi nicht so sehr mit seinen musikalischen Mitstreitern heute auseinandersetzen.
Das war es auch schon wieder.
Ja, und zwar nämlich deswegen, weil der Archie Shepp hat so extrem viel gemacht mit gleichwertig großartigen Musikern, dass wir da jetzt wahrscheinlich eine 2-Stunden-Sendung machen könnten.
Ich kann jetzt schon vorausschicken, dass die Playlist, die ich gemacht habe, insofern sich von den anderen unterscheidet, als die Playlist eine Zeitspanne von 1963 bis 2020 umfasst. Das hatte ich eigentlich noch nie.
Genau.
Ja, weil meistens haben wir in den 70er Jahren abgebrochen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir heute 2 Teile machen.
Ja, kann leicht passieren.
Kann sein,
ja. Mir ist zum Beispiel so gegangen, dass wie ich da früh gegraben habe, weil wir kommen dann sicher auf die 2 ganz wichtigen Werke aus den 60er Jahren vom Archie Shepp, aber ich habe dann festgestellt, da gibt es dann schon vorher und knapp danach und dazwischen so viel, an dem man nicht vorbeigehen kann. Für mich ist zum Beispiel nach seiner Aufnahme mit dem Bill Dixon natürlich der New York Contemporary Five Da gibt es eine tolle Aufnahme aus dem Jahr 1963 mit John Chickay, mit Don Cherry, mit Don Moore am Bass und mit dem C.J. Moses an den Drums, den kenne ich nicht. Großartige Free-Jazz-Musik, die dann auch im selben Jahr, glaube ich, noch auf einer großartigen Live-Platte sozusagen quasi ihre geniale Fortsetzung findet, Archie Shepp in Europe, bevor er dann für mich vielleicht sogar eines der allerwichtigsten Werke der Jazzgeschichte gemacht hat.
Warte noch, bleiben wir noch kurz bei New York Contemporary Five, du kannst dann gleich auf das wichtigste Werk eingehen. Also interessant ist da bei diesem Album, dass es überhaupt unter seinem Namen firmiert. Ja. Don Cherry oder John Chickay war für dieses Quintett ja genauso wichtig wie der Archie Shepp, aber das mag die Plattenfirma verstehen. Ich kann es nicht nachvollziehen. Du hast recht, es gibt zwei Studioaufnahmen. Die sind übrigens beide kombiniert auf einer CD vor kurzem erst erschienen, als Reissue. Und das Live-Album, das du ansprichst, das man an sich heute eh überall bekommt, ist in Kopenhagen aufgenommen worden. Und ich glaube, wir haben vor kurzem mal darüber geredet, außerhalb unserer Sendung, und festgestellt, dass die Burschen gehörig Gas geben. Und das ist noch heute mitreißend.
Ja, das offiziell erste Album, das er dann eben unter seinem Leadership gemacht hat, ist eben das Album, wo du mich gerade kurz gestoppt hast, Four for Train, eine Würdigung von John Coltrane, die weit über das hinausgeht, ist ein ganz, ganz wichtiges Standardwerk des Jazz geworden, das eigentlich bis heute spannenderweise genauso gut funktioniert wie damals. Für mich ist es das, was man am ehesten mit Avantgarde-Jazz umschreiben würde. Ich persönlich bezeichne das eher als kammermusikalischen Jazz. Viele Free-Elemente, aber im Grunde genommen einfach irrsinnig spannende Musik, die einen sehr symphonischen Charakter hat für mich. Da spielt auch wieder der John Chickay übrigens mit, der Reggie Workman am Bass der Drummer von Ornette Coleman, der Charles Moffett, ist da dabei. Es ist auch durchaus sehr Ornettesque, könnte man sagen, teilweise, diese Scheibe.
Ja, du hast jetzt einen wichtigen jetzt doch unterschlagen, nämlich den Roswell Rutter an der Trombone.
Definitiv,
der ganz auch wichtig. Auf anderen Alben noch dann vorkommt. Ja. Eigentlich könnte man meinen, dass das ein Kniefall ist vor dem John Coltrane, aber das ist es überhaupt nicht. Es ist eher eine Hommage an Coltranes Musik und es ist überhaupt kein Epigonentum, sondern es ist eigenständiger Archie Shepp. Und so sehr man aus dem Titel die Bewunderung des Archie Shepp für den John Coltrane herauslesen kann, so sehr ist auch die Bewunderung umgekehrt. Ja, also ich weiß, dass Chris Coltrane den Archie Shepp sehr geschätzt hat. Und ich weiß, du hast schon gesagt, wir sollten uns beim Archie Shepp bewegen und nicht so sehr abschweifen, aber nachdem wir gerade im Jahr 64 sind und dieses Four for Train besprochen haben, sollte man schon noch erwähnen, dass es ja eine Session gab, für A Love Supreme im Sextett, wo John Coltrane zu seinem Quartett den Archie Shepp und den Arthur Davis am Bass, bin mir nicht ganz sicher, eingeladen hatte. Das ist nur damals verworfen worden und das Love Supreme ist unter dem John Coltrane Quartett erschienen. Ja, das war nur kurzer Exkurs.
Vielleicht ein anderer Exkurs gleich angeschlossen. Eine Platte, die großartig ist und vielleicht nicht zu den wichtigsten Platten vom Archie Shepp zählen würde, aber ich finde sie deswegen so charmant, weil man da so deutlich merkt, wie der Archie Shepp, ähnlich wie der John Coltrane, seinen teilweise wirklich großartigen, auch Free Jazz Musikern, schon in der damaligen Zeit weit voraus war. Und zwar handelt es sich auch wieder um eine europäische Platte, Archie Shepp mit dem Lass Gullin Quintet, The House I Live In, wo man so wunderschön sieht, die spielen nämlich eigentlich da einen straighten Hardbop, der damaligen Zeit angepasst, großartige, dichte Musik. Und der Archie Shepp, ähnlich wie der John Coltrane im Miles Davis Quintett, bricht immer wieder aus dieser Sheets of Sound Music aus und versteigt sich in freien Läufen. Und das an und für sich sehr, sehr Free Jazz orientierten europäischen Jazzmusiker dieser Zeit waren trotzdem noch nicht so drauf wie der Archie Shepp und haben aber trotzdem einfach neugierig geworden, versucht, ihm zu folgen, insbesondere eben der Bariton. Spieler Lars Gullin hat sozusagen quasi immer wieder dann versucht, in Diskurs zu treten mit dem Archie Shepp, und allein deswegen ist die Platte schon spannend. Schwere Empfehlung, Stefan.
Ja, ich habe es eh gehört. Das muss in der Zeit gewesen sein, als Archie Shepp da in Europa tätig war. Und auch mit dem Contemporary Five Quintet unterwegs.
Ja.
Ja, also Four for Train war jedenfalls die erste Impulse-Platte und viele, viele folgten danach. Ich kann da eigentlich keine rausnehmen, die ich für schlecht halte. Ich mag sie alle gerne. Es fängt an mit On This Night. Das ist in zwei Versionen erschienen. Die heutige Version ist eine andere als die damals erschienen ist. Das war, glaube ich, eine Live-Aufnahme, auch 1965. Dann gibt es Live in San Francisco, 66, Mama Too Tight, The Magic of Juju. Du kannst gerne zu den Platten was sagen. Was mir aufgefallen ist bei all diesen Alben, abgesehen von der großen Besetzung, die ich am Anfang schon erwähnt habe, es gibt hier ein Harmonieinstrument auf allen Alben nicht, und das ist das Klavier. Ich habe eine Erklärung gelesen, das war aber mehr eine Anekdote, und ob ich es ernst nehmen soll, weiß ich nicht. Da ist gestanden, Archie Shepp hat seine Karriere begonnen in der Band 1960 von Cecil Taylor. Und wenn man den mit Cecil Taylor mal zusammengespielt hat, dann kann man aufs Klavier auch verzichten.
Ja, ja, genau. Könnte man jetzt eine eigene Sendung darüber machen. Du hast jetzt eine Platte ausgelassen, die für mich einer der maßgeblichsten in der gesamten Karriere von Archie Shepp ist und eigentlich auch einer der zumindest 20 wichtigsten Scheiben, die in der Jazzgeschichte gemacht wurden. Das ist Fire Music mit Marion Brown als kongenialen Partner.
Du hast recht, ich habe die hier auf der Liste. Doch, Fire Music habe ich schon auf der Liste, ich habe es nur vergessen zu erwähnen.
Ja, also die ist für mich vielleicht sogar noch höher zu bewerten als Four for Train, weil sie vielleicht die noch spannendere Musik bietet. Und ansonsten ist dem, du hast das ja eigentlich eh schon erwähnt, wie er damals gespielt hat, kaum was hinzuzufügen, außer dass von dir genannten Platten ich persönlich sehr, sehr konsistent in die Live in San Francisco finde. Und On This Night ist auch sehr schön, weil er da auch die Sache ruhiger angeht, was mir sehr gut gefällt, weil in dieser Zeit, Mitte der 60er Jahre, wie du richtig sagst, da gibt es eigentlich kaum was daneben gegangen ist. Aber teilweise sind die Sachen dann entweder schon ziemlich free-jazzig und nicht ganz unanstrengend, wie zum Beispiel The Magic of Juju.
Da würde ich da einer gerne dazu was sagen. Die finde ich überhaupt nicht anstrengend. Das ist eigentlich die einzige Platte, die sich insofern von den anderen abhebt, dass die Musik anders ist. Also die Musik und Magic of Juju unterscheidet sich aus meiner Sicht schon stark von den Vorgängeralben. Wir haben im Titelstück 5 Perkussionisten, ja, und den Archie Shepp. Während wir bei den anderen, bei den großen Besetzungen, da waren ihm sicher die Posaunisten dieser Zeit sehr dankbar, dass es sie stark beschäftigt hat. Das haben wir ja nicht sehr oft, ne? Vor allem, wenn das sogar 2 Posaunisten in der Band sind, wie bei Mama Too Tight. Mhm. Also Magic of Juju ist für mich ein bisschen außenstehend von den anderen Sachen, weil ich finde die Musik anders. Nicht, dass sie schlechter wäre, ganz im Gegenteil.
Nein, überhaupt nicht. Das sehe ich auch so. Aber es ist für mich teilweise, erinnert mich auch sehr stark manchmal in dieser Phase und auch in der, die dann anschließend kommt, ein bisschen an die Ensembles. Also ich sage mal so, Black Saint and the Sinner Lady, Charles Mingus. Mhm. Er ist irgendwo, manchmal denke ich mal, klingt fast wie eine Mingus-Scheibe, was nicht schlecht ist per se, aber der Archie Shepp hat so ein breites Spektrum gehabt, auch bei den Dingen, in die er hin tendiert hat. Er hat auch sehr, sehr oft auf seinen Platten rezitiert er irgendwelche teilweise auch selbstgeschriebenen Poems, teilweise wirklich starker Tobak. Und ich spüre beim Archie Shepp aus dieser Phase seine innere Unruhe über die geschichtliche Entwicklung. Das war ja auch die Zeit Malcolm X, Martin Luther King und der Black Panther-Bewegung. Man spürt seine innere Unruhe und man hat so das Gefühl, dass er gar nicht weiß, in welche Richtung er sich künstlerisch am ehesten äußern soll, weil er so ein riesiges Potenzial hat, um auch seinen Zorn und seine Frustration in die Welt hinaus zu schreien. Und ob er das dann besser mit einem Gedicht macht oder indem er sich dann mit der afrikanischen Wurzeln in seiner Musik erinnert. Er ist ja da auch sehr stark dann in Richtung Gospel gegangen und Blues, wie du richtig gesagt hast. Und manchmal geht es mir dann aber bei Platten aus dieser Zeit ein bisschen so, dass ich mir denke, das ist von allem ein Hauch zu viel und ich würde mir leichter damit tun, wenn er dann sozusagen quasi mehr Konzept in seine Alben der damaligen Zeit reingebracht hätte. Aber das ist ein persönliches Gefühl und tut der Qualität dieser Platten in keinster Weise einen Abbruch.
Naja, also ab 69 ist dann auch der Gesang dazugekommen und das ist genau die Phase, die du jetzt, glaube ich, gemeint hast. Ich möchte noch auf ein Album kurz hinweisen, das zwischen diesen Impulse-Alben entstanden ist. Magic of Juju war dann 67, The Way Ahead 68. Dazwischen gab es wieder mal eine Europa-Tour und da gab es das Donau-Eschingen Music Festival und davon gibt es eine Live-Aufnahme auf MPS. Das besteht aus einem Stück, die ganze Platte, nämlich One for the Train, Part 1 und Part 2. Und auch hier haben wir noch diese interessante Bandbesetzung mit zwei Trombonisten, also zwei Posaunisten, dem Jimmy Garrison am Bass und einem Beaver Harris. Ja, aber irgendwann ist dann noch The Way Ahead, 68 ist plötzlich die Musik anders, das Label ist anders und es kommen jetzt diese afrikanischen Einflüsse dazu. Und ich würde diese Musik, also aus heutiger Sicht zumindest als eher unbedeutend bezeichnen. Es ist eher so skizzenhaft, so ohne Konzept, wie du im Grunde schon gesagt hast. Ja. Und es kommt dann der Gesang dazu, es kommen weibliche Stimmen, es kommen diese Poems. Also eine, ja, ein bisschen eine seltsame Phase, bis er dann 1970 wieder zu Impulse zurückkehrt, da aber Anfang der 70er Jahre die Alben ja eher so Durchschnitt sind. Oder würdest du das anders sehen?
Ja, also unbedeutend, da hat es mich jetzt kurz gebeutelt. Unbedeutend würde ich nicht sagen, aber ich glaube zu wissen, was du meinst, das ist genau das, was ich jetzt zuerst gesagt habe. Es ist irgendwie so ein bisschen, hat man das Gefühl, es zerreißt er so richtig förmlich und er weiß nicht so recht, welchen der Botschaften, die er in die Welt setzen möchte, er den Vorrang geben soll. Es ist sozusagen quasi jetzt die Botschaft, dass afrikanische Musik leben soll und er sozusagen quasi einfach auch der afrikanischen Tradition einen breiten Raum gibt, bis hin eben zu diesen teilweise ein bisschen anstrengenden Gesängen, die dann auf den Platten erscheinen. Oder möchte er dann sozusagen quasi irgendwo auch dem Text Vorrang geben, weil es so viel zu sagen gibt über die Ungerechtigkeit in der Welt. Also er ist irgendwie unausgegoren, finde ich, und diese Unausgegorenheit findet man auch auf den Platten, wiewohl das trotzdem alles, also zum Beispiel gerade Attica Blues, ich glaube, die hast du erwähnt, das war 1972.
Nein, no, habe ich noch nicht erwähnt, zu der wollte noch kommen.
Ja. Na, dann sag du dann gleich was dazu. Ich sage nur dazu, die ist für mich irgendwo, obwohl eine großartige Platte, leidet auch die darunter, dass er da so ein bisschen alles und nix, oder so, dass er sehr viel einfach hineinpacken wollte. Man die dann anfängt, eben so ein bisschen, also richtig New Orleans technisch dahin zu jammen, dann denke ich mir, okay, ist auch gut, aber ich bin sozusagen quasi, wenn ich diese Platte höre, durchlebe ich da allein schon mal quasi gleich 20 Jahre der Jazzgeschichte. Und das wäre mir auch dann wieder ein bisschen zu viel des Guten gewesen.
Mhm. Wenn ich unbedeutend gesagt habe, dann meinte ich musikalisch unbedeutend aus heutiger Sicht. Ja. Politisch unbedeutend war es natürlich nicht. Aber die Vermischung von Politik und Musik, das haben was meines Erachtens die Musiker von Strata East wesentlich besser hinbekommen. Diese neue Szene, die in Chicago damals entstanden ist, Anfang der 70er Jahre. Und wie du richtig sagst, ja, der Archie Shepp war ein bisschen verloren in seinem Anspruch, etwas sich politisch zu äußern und der Musik, die irgendwie nicht unter einen Hut gebracht hat. Und bei Attica Blues, ja, ich weiß auch nicht, wie es mir mit dem Album geht. Ich habe es zu Hause. Es ist so ein Ding, was einem gefällt in der einen Minute und in der anderen wieder nicht. Ja. Es ist fast wie eine Art Oper. So ist man ein bisschen, also die Assoziation hatte ich damit. Endet ja auch mit einem Kindergesang. Das kann dich packen oder auch abstoßen. Das ist sehr schwer zu beurteilen. Ja.
Ja, natürlich. Mir fällt sofort die nächste Scheibe von ihm ein, die er auf Impulse dann gemacht hat, The Cry of My People, mit der geht es mir genauso, wie du es jetzt beschrieben hast. Eine an sich zum Beispiel von Allmusic hoch bewertete Scheibe, die auch
auf
Plattenbörsen höchst nachgefragt ist und daher verkauft wird, wenn man sie mal kriegt, sehr selten. Aber ich habe mir sie jetzt durchgehört im Internet. Und dann muss ich ehrlich sagen, ich habe mir gedacht, okay, und wann kommt jetzt irgendwo der Punkt, wo ich sage, ich verstehe, warum die so wichtig ist, die Platte.
Und der Punkt kommt nicht.
Nein, der Punkt
kommt nicht. Genau.
Du hörst und hörst und hörst und es wird gesungen und es ist irgendwo, dann ist es vorbei und du sagst, okay, und das war's jetzt.
Ja, genau.
Also brauche ich echt nicht, muss ich sagen.
Das ist richtig, ja. Und das ist eben dieser zweite Aspekt, nämlich das Musikalische, was wir jetzt hier bewerten, dass das politisch eine Bedeutung hatte 1972, ist unbestritten, ja, aber musikalisch gesehen, boah.
Ja. Anders als eine, die dann ungefähr ein Jahr später entstanden ist, 1974 auf Impulse, obwohl, glaube ich, auch eher so eine Zusammenstellung von mehreren Records, von Aufnahmen, und zwar Quanza. Die kann nur sagen, habe mir reingehört und mir gedacht, die muss ich mir mal wirklich in Ruhe anhören. Das ist schon recht spannende Musik gewesen, die er da auf der Scheibe gemacht hat.
Ja, und ein Stück, nämlich New Africa, hat sogar auf unsere Playlist geschafft.
Ah, na bitte. Na? Stimme ich mit dir vollkommen überein.
Ja. Es gab 2021 eine Veröffentlichung, ich glaube, die erstmals veröffentlicht, eines Paris-Konzerts aus dem Jahr 74, also genau das Jahr, das du gerade erwähnt hast. Die ist gut. Da ist die Musik überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was er da in der Zeit auf Platte gemacht hat. Vielleicht kannst du mal reinhören. Wir haben diese Live in Paris auch schon einmal besprochen gehabt. Ich glaube, bei unserer Sendung über Neuerscheinungen und Reissues im letzten Jahr.
Mhm.
Ja, und ich glaube, damit ist aber auch die Impulse-Phase abgeschlossen. Ich habe da noch aus 75 ein Album mir angehört, das heißt der Sea of Faces, das eine ganz schlechte Bewertung hat. Das ist auf Black Saint Records erschienen. Aber selbst da hat es einen Song, ein Stück auf die Playlist geschafft, das es mir ein bisschen angetan hat. Das ist der Song von Mosambik. Kann man dort nachhören. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht viel dazu zu sagen. Ja, und dann sind wir in einer Phase, nämlich die zweite Hälfte der 70er Jahre. Dazu kann ich gar nichts sagen, weil ich habe alle diese Alben nicht gehört. Steam, Force, Going Home, Ladybird, Long March. Kannst du dazu was sagen?
Na, massenhaft, massenhaft.
Wunderbar.
Ja, und zwar, es fängt gleich mit Steam an. Ist, glaube ich, eine Live-Einspielung, die auch wiederum den balladenhaften Archie Shepp teilweise featured und noch mehr auf Going Home. Going Home ist überhaupt einer meiner absoluten Lieblingsplatten von ihm geworden und ich gestehe gleich, ich habe sie erst jetzt kennengelernt, anlässlich der Auseinandersetzung mit der heutigen Sendung aus dem Jahr 1977, wo er im Duett mit dem Pianisten Horace Parlan sehr, sehr ruhig und relaxed die melodische Form des Jazz favorisiert. Und also das ist genau das, was ich am Archie Shepp immer am meisten geliebt habe und jetzt noch mehr liebe und wo ich auch noch in den nächsten Wochen, Monaten und hoffentlich Jahren und Jahrzehnten mich tiefer hineinknien werde. Dieses traurige, anklagende, weinerliche, aber gleichzeitig irrsinnig kraftvolle Intonieren von ruhigen, balladenhaften Melodien. Also das ist auf der Going Home, finde ich, wunderschön wiedergegeben. Und der Horace Parlan ist ihm da ein wirklich kongenialer Partner.
Also ich kenne das Album nicht. Ich habe es jetzt auch nicht gefunden auf die Schnelle, aber es ist insofern interessant und glaube jetzt bedeutend, was du über das Album erzählt hast, weil es ja die Duo-Phase des Archie Shepp einleitet. Wir haben festgestellt, ja, die großen Besetzungen in den 60er Jahren und dann noch weiter mit afrikanischen Einflüssen, viel Percussion, aber jetzt gehen wir in Richtung Duo. Und da gibt es viele, viele Aufnahmen aus den späten 70er, 80er, 90er Jahren und bis in die 2000er rein. Duo mit Bassisten und Duo mit Pianisten, also er deckt dann das Klavier doch. Hat auch, glaube ich, selbst gespielt. Du weißt ja, ich bin jetzt nicht der große Fan von Duo-Aufnahmen. Mir langweilt das schnell. Aber man muss das schon würdigen, was der Archie Shepp da gemacht hat. Ja. Ich habe da den Art Davis, ich habe den Mal Veltron, ich habe den Joachim Kühn, den Jason Moran, den Horace Ballard, den du erwähnt hast. Also da gibt's viel. Und auch den Nils Henning Ørsted Petersen gibt's.
Mhm. Ja. Ja, wobei man muss wahrscheinlich der Wahrheit die Ehre geben und muss sagen, so großartig der Archie Shepp im balladenhaften Duo funktioniert, so vielleicht sogar ein Hauch beliebig ist die Dichte der Platten, die dann aus dieser Zeit stammen. Da ist dann schon sehr, sehr viel rausgekommen, wo ich zumindest sage, ja, wunderbar für den, der sich da vertiefen möchte. Ich würde es nicht brauchen. Mir reichen wirklich die Höhepunkte, die er da so alle 3 Jahre gesetzt hat, beginnend eben für mich mit Going Home. Und dann kommt Anfang der 80er Jahre, 1981, eine Platte raus, die dann wieder wirklich jeden Rahmen sprengt, auch wieder Balladen featured. Und zwar ist das I Know About the Life mit einem Quartett von Musikern, die mir eigentlich großteils alle unbekannt sind. An den Drums der John Batch, am Bass der Santi Debriano und am Pianist der Ken Werner. Aber die Platte, die geht ab. Er spielt Klassiker, zum Beispiel Round Midnight von Monk. Und das spielt er auf eine Art und Weise. Da möchte ich jetzt fast zitieren, was der Tom Jurek auf Allmusic, einer der Allmusic-Rezensenten, darüber gesagt hat. Das kann ich eigentlich nur voll unterschreiben. Wo er sagt, Round Midnight is one of the most important reads of this tune, because it gives back to Monk what so many generic players try to take away the blood that lies at the heart of the ballad. Also das ist, das trifft auch absolut genau auf den Punkt, was ich selber dabei empfunden habe. Der Archie Shepp holt da einfach wirklich etwas raus, was in dem Fall zum Beispiel dem Monk sicher am Herz gelegen ist und was beim Monk sehr oft unter den Tisch fällt, weil seine Musik auch so einen skurrilen Charakter hat, dass man immer seine Art der Intonation und seine Melodien in den Vordergrund stellt, aber das Bluesige ein bisschen unterschlagt. Und das ist halt etwas, was der Archie Shepp großartig kann, dass er auf hohem Niveau auch soliert, aber nie dieses bluesige Feeling dabei außer Acht lässt. Kommt auf der Platte, finde ich, durchgehend großartig raus. Schwere Empfehlung.
I Know About the Life. I Know About the Life. Mhm. Okay. Ja, wird sich auf unserer Playlist, doch, da haben wir es. Ja, okay, das werde ich noch nachhören, wenn ich darf.
Bitte unbedingt.
Gut. Ja, ich musste eine Auswahl treffen, weil sonst hätte man die Sendung heute nicht aufnehmen können. Also eine Auswahl dessen treffen, was ich mal im Vorfeld anhöre. Es gibt also ein seltsames Album aus dem Jahr 82 gehabt. Das ist eines seiner populärsten Alben in der Nicht-Jazz-Community. Und eigentlich schade, wenn man auf den Archie Shepp mit diesem Album stößt. Ich weiß nicht, ob du das jemals gehört hast, das sogenannte Mama Rose.
Ich fürchte, ich habe die Platte sogar zu Hause.
Brauchst dich nicht schämen.
Ja, nein, es ist, ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, ob das, ist das Zufall, dass auf dem Soul Song, das ist aus dem Jahr 1982, ist glaube ich auch Mama Rose drauf und die habe ich auch. Oder ist das irgendwie eine, wie auch immer. Also das ist eine Zeit gewesen, wo ich mit dem Archie Shepp wenig anfangen kann. Das ist auch seine Mama Rose Zeit. Einzig ist der Song Mama Rose eine ganz, ganz großartige Geschichte, die in unterschiedlichsten Phasen seiner musikalischen Karriere aufgenommen wird, der Faden. Ich glaube, da geht es um seine Großmutter, die da irgendwo, der ein Denkmal gesetzt hat. Und natürlich geht es da auch irgendwo um die Geschichte der afroamerikanischen Bevölkerung. Ich weiß, dass es von der Mama Rose mindestens ein, zwei oder drei Aufnahmen gibt auf Platten, die ich jetzt nicht sofort nennen könnte, wo ganz, ganz viel Tiefe und Herzblut drinnen steckt. Aber gerade diese Aufnahme, die du da ansprichst, aus dem Jahr 1982, das ist alles und nichts. Und damit ist es mehr nichts als alles.
Genau, das hast du schön gesagt. Werden wir uns merken für die Kritik an anderen Alben in den nächsten Sendungen. Ja, ich bin in meiner Liste eigentlich dann schon in den 10er Jahren dieses Jahrhunderts, bemerkend, dass der Archie Shepp seine 70 schon deutlich überschritten hat.
Lass mich kurz noch eine letzte Platte aus dem letzten Jahrtausend noch hineinquetschen.
Gerne.
Aus dem Jahr 1996 mit dem Archie Shepp Quartett True Ballads. Also das ist vielleicht sogar zumindest sein letzter großartiger Höhepunkt seines Schaffens im letzten Jahrtausend gewesen, wo er mit dem John Hicks am Piano, mit dem George Mraz am Bass und dem Idris Muhammad an den Drums aber sowas von schöne Balladen von sich gibt und damit sozusagen quasi aus unserer heutigen Sicht betrachtet das Jahrtausend ein bisschen früh, 1996, aber dafür umso bemerkenswerter ausklingen lässt. Und wieder möchte ich den Tom Jurek zitieren, weil er das auch wieder auf den Punkt bringt, wo er sagt, the inflection of Shep's horn that moves somewhere between the deep, robust speech of John Coltrane and the shimmering, soulful whisper of Ben Webster. Und dann, there's a polished elegance that makes the entire package Shep's finest ballad date ever. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Blue Ballads oder Black Ballads? Wie heißt das Album?
True, True Ballads.
Also True echte, Ballads. Okay. Echte Ballads. Ich habe da nur die, ja. Ich hab da nur die Black Ballads. Ja. Also ich kann dazu nichts beitragen. Aber du scheinst irgendwie die Narren an der Ballade jetzt gefressen zu haben.
Ja, absolut, absolut. Ich bin sowas von reingekippt, Ich sagte, Stefan, es ist mir ja fast schon peinlich.
Aber ja, alt oder sentimental oder beides. Ja,
ja. Ja, Archie Shepp. Archie Shepp. Einfach scharf. Scharf, der Alte, wenn er Balladen
kommt. Einfach scharf. Gut. Aber damit schließen wir das 20. Jahrhundert ab, oder?
Ja.
Gut. Ich würde dann in den 10er Jahren noch gerne auf drei Alben ganz kurz eingehen. Das eine ist ein Duo mit Joachim Kühn, also dem deutschen Pianisten. Das heißt Woman mit einem Rufzeichen dazwischen. Dieses Album habe ich gewürdigt mit der Aufnahme in die Playlist mit Lonely Woman. Eines der bekanntesten Stücke von Ornette Coleman. Und zwei Jahre später dann ein fürchterlich schlechtes Album, I Hear the Sound, mit dem Attica Blues Orchestra. Das ist im Grunde Attica Blues, nur 40 Jahre später und nicht besser. Und 2020, also vor zwei Jahren, und damit höre ich dann auch schon auf, ein Album namens Ocean Bridges mit einem gewissen Damu de Fudge Monk und einem Raw Poetic. Das ist ein spannendes Album. Da gibt es sehr viel Sprechgesang, da gibt es sehr viel Tribes, da gibt es ein bisschen Hip-Hop. Sehr, sehr interessant. Nicht unbedingt etwas, was man jetzt ein Must-Have zu Hause hat, aber ich habe es für so interessant gefunden, dass ich auch das in die Playlist aufgenommen habe. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast.
Ich bin drüber gestolpert und habe ehrlich gesagt nicht reingehört, werde es aber jetzt nachholen.
Gut. So wie ich das nachhole beim das Album kannst du nicht schön vergessen, aber ich habe es jetzt aufgenommen hier.
I Know About The Life. Kann man gar nicht
aufnehmen. I Know About The Life. Ganz genau. Okay.
Naja, Stefan, dann muss ich meine zwei wichtigsten Platten aus den 2000er Jahren noch hier ergänzen, die offensichtlich an dir vorbeigegangen sind. Also mindestens eines davon, nämlich das erstere jetzt, wirst du ganz sicher dir zu Gemüte führen, weil der schon von dir heute erwähnte Mal Waldron da eine tragende Rolle spielt. Und wie ich weiß...
Ja, danke für die Berichtigung meiner Aussprache.
Whatever. Vielleicht habe ich es auch
falsch gesagt. Nein, ich glaube, du hast das richtig gesagt. Ja.
Also jedenfalls, Stefan schätzt ihn, das hat vielleicht der eine oder andere auch schon mitgekriegt, wenn einer uns genau zuhört. Wieder eine Duo-Platte, Archie Shepp, Mal Waldron, aus dem Jahr 2005, Left Alone Revisited.
Ja, ich glaube, es ist aus dem Jahr 2002, aber es macht nichts.
Kann auch sein, ja. Ich habe es irgendwie auf 2005 gefunden, glaube ich, auf Allmusic. Das ist ja nicht immer richtig. Man hört gleich aus dem Titel raus, die haben schon mal zusammengespielt miteinander. Es war, glaube ich, in die 50er Jahre eine Platte, die wir heute noch gar nicht erwähnt haben. Ich habe ehrlich gesagt nicht hineingehört in die erste Platte. Glaube aber, dass sie durchaus spannend sein könnte. Allein schon deswegen, weil ich mal behauptet habe, und da stehe ich jetzt auch noch dazu, der Mal Waldron hat fast überhaupt nichts wirklich Schlechtes gemacht. Und da hat
ich da recht.
Ist ja auch eine ganz große Größe. Schon damals, glaube ich, haben sie vor allem einen Tribute an die Billie Holiday gemacht. Der Mal Waldron war nämlich Musiker bei der Billie Holiday und eben im Jahr 2002 oder 2005, was immer auch, also irgendwo eben Anfang des neuen Jahrtausends, haben sie dann eben die Left Alone Revisited eingespielt und die hat auch noch zusätzlich einen sentimentalen Touch, weil sie nicht nur ein altes Werk von beiden Herren ist, sondern es ist dann ein Jahr vor dem Tod von Mal Waldron aufgenommen worden und hat sozusagen quasi sein letztes Statement, und das hat er abgegeben über die in seiner musikalischen Karriere sehr wichtige Billie Holiday. Und auch da haben die beiden Herren das geschafft, was schon zuvor der Tom Jurek dem Archie Shepp bescheinigt hat, dass er sozusagen quasi, nämlich im Angesicht von Monk, dass er die Blues-Tiefe von Monk auf eine Art und Weise getroffen hat, wie es wenige andere geschafft haben. Und es ist bei dieser Platte das Gleiche mit der Billie Holiday. der Schmerz, den die Billie Holiday in ihre Musik hineingelegt hat und der sie so unverwechselbar gemacht hat, den haben die da auf dieser Tourplatte, die es übrigens jetzt als eine Doppel-LP zu kaufen gibt, zwar mal einen ungeheuren Schweinepreis, 50 Euro habe ich sie gefunden als Reissue, aber ich musste sie mir kaufen, es nutzt nichts und freue mich schon sehr, wenn sie ankommen wird in den nächsten Tagen. Ist also auch ein gesamthaftes Vergnügen. Und was die beiden Herren da in diesen, auf diesen vier Scheiben Vinyl, sicher 180 Gramm Qualität von sich geben, das ist wirklich vom Feinsten.
Also ich bewundere wirklich deine Ausdauer. Ich habe das Album gehört. Das ist jetzt nicht neu, was du erwähnt hast. Ich habe dazu notiert, geht so. Ja, also ich hätte die Ausdauer nicht auf vier Plattenseiten diesem Duo zuzuhören. Ja? So gut die beiden Musiker für sich genommen sind und so gut vielleicht auch das Zusammenspiel ist, aber mich langweilt das dann irgendwann. Mhm.
Mhm. Na, finde ich jetzt ungeheuer spannend, weil ich glaube, es zeigt auch, wie stark in der Musik und vielleicht insbesondere im Jazz natürlich die Qualität einer Platte von der persönlichen Situation abhängig ist, auf der der Rezipient von ihr abgeholt wird, um das mal so zu sagen. Und mich hat sie an einem Punkt abgeholt, wo ich einfach dieses fast meditative Miteinander herumspielen, im wahrsten Sinn des Wortes, miteinander herumspielen der beiden altwerdenden Herren, einfach sehr, sehr relaxing finde.
Mhm. Gut, du hast gesagt zwei Alben. Was ist das zweite?
Also das zweite ist für mich eines der großen musikalischen Gesamtkunstwerke und verbunden mit, da ist nämlich der Archie Shepp eigentlich, Anführungszeichen, nur Gastmusiker gewesen, verbunden natürlich mit dem Protagonisten dieses Werkes. Es handelt sich um Boom Bop aus dem Jahr 2001.
Ach fuck, Jean-Paul Porelli, ja.
Genau, von Jean-Paul Porelli. Aus meiner Sicht sein mit Abstand schärfstes und wichtigstes Album, obwohl sicher nicht das einzig Gute, aber eines, das wirklich damals wie eine Bombe eingeschlagen hat, Boom Bop, einen ganz eigenen Stil kreiert hat. Irgendwo so ein bisschen was von Jimi Hendrix natürlich, aber auch von den amerikanischen Free Jazz Musikern. Er vermischt da ganz, ganz viele Stile auf eine einzigartige Art und Weise, auch mit sehr viel afrikanischer, ich möchte fast sagen muslimisch anmutender Musik. Fahrt ab wie die Hölle, funktioniert. Ich habe es jetzt vor einem Jazzgespräch mir noch mal reingezogen, teilweise, und funktioniert auch immer irrsinnig gut und bringt einen Archie Shepp in den drei Nummern, in denen er da mitspielt, auf der Höhe seiner Schaffenskraft, finde ich, obwohl damals eben auch schon älterer Herr, weil er genau dieses Sehnsüchtige, das ich an ihm so schätze, dieses im positiven Sinn gemeint Weinerliche am Altsaxophon so kongenial in die Musik vom Jean-Paul Porelli reinbringt, der ja selber, finde ich, mit der Platte so eine, die du drehst sie auf und sie fahrt irgendwie mit vielen, vielen kleinen minimalistischen Höhepunkten, ohne sozusagen sich da und während der einzelnen Nummern zu einem Höhepunkt aufzuschwingen, fahrt die einfach so 40, 50 Minuten ab und ist nur ein einziger Aufschrei von Kreativität und Sentimentalität. Also mag ich irrsinnig gerne. Und wie gesagt, bringt den Archie Shepp auf der Balladenebene genau dort, wo ich ihn am liebsten mag.
Du hast natürlich vollkommen recht. Wir werden auch den Porelli noch auf die Playlist aufnehmen. Denn es ist ein tolles Album und es muss gehört werden. Ich suche nur irgendwo ein Licht, weil es wird schon finster da. Und du siehst mich nur mehr schemenhaft.
Das muss nicht unbedingt ein Nachteil sein.
Ja, das stimmt, ich weiß, aber für die Kommunikation ist es besser.
Ja.
So, jetzt haben wir wieder Licht. Gut, ja, Porelli, na freilich. Nehmen wir dazu. Aber ich glaube, jetzt sind wir durch. Mir ist auch ein Album aufgefallen, zu dem ich eigentlich gar nichts sagen wollte. Und ich habe auch nicht viel darüber zu sagen, außer dass ich es einmal hatte auf CD und dann irgendwann, ja, mangels Interesse offensichtlich hergegeben habe. Aber es zeigt sehr wohl, dass diese balladeske Phase des Archie Shepp und diese Sentimentalität, in der er vielleicht im zunehmenden Alter reingekippt ist. Und das ist ein Album mit Chet Baker zusammen aus dem Jahr 88. Das heißt In Memory Of. Ich glaube In Memory Of Chet Baker. Mhm. Also da kommen die beiden, also ich glaube, es gibt keinen größeren Sentimentalisten im Jazz als den Chet Baker. Und insofern ergänzen es die beiden einander auf dem Album, aber es ist, wie gesagt, auch eins, das ich ja nicht spannend gefunden habe und deswegen nicht mehr besitze.
Ja, die Bewertungen, zumindest auf Allmusic, sind auch eher endenwollend. Aber finde ich durchaus auch spannend und finde ich nett, wenn wir sozusagen quasi unser heutiges Jazzgespräch mit der Platte beenden, weil es auch super sympathisch ist, dass die beiden, wie du richtig sagst, sozusagen die so wirklich auf die Tränendrüse drücken können und sentimental sein können. Der eine auf der Trompete, der andere am Saxophon, der eine schwarz, der andere weiß, dass die auf einer Platte zusammengefunden haben. Das hat eine innere Logik, die ich einfach schon mal bestechend finde.
Ja, genau. Na gut, wünsche meinem Archie Shepp noch ein langes Leben.
Unbedingt. Bitte, Archie, mach weiter. Ja.
Und uns einen schönen Abend.
Ja.
Ja, ich muss noch was loswerden. Spotify, da könnt ihr uns hören und da gibt es auch unsere Playlist. Sofern es sinnvoll ist, eine Playlist zu erstellen. Das ist bei der heutigen Folge definitiv der Fall. Bei der letzten Folge war es das nicht. Apple, iTunes, Apple Podcasts, genau, ist eine weitere Plattform, auf der ihr uns hören könnt und ohne jegliche Kosten auch auf der Website letscast.fm, das Jazzgespräch. Einfach googeln, findet man leicht. Ja, und demnächst, glaube ich, kommt noch eine weitere Plattform dazu, das werden wir dann nächstes Mal besprechen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich habe schon einige Themen in meinem Kopf, die ich dir jetzt vorschlage, nachdem du die Stopptaste gedrückt hast.
Oh Gott, das wird mich wieder stressen und ich werde wie beim Archie Shepp möglicherweise dann wieder die Vorbereitung vor mich hinschieben. Aber ich weiß aus der heutigen Sendung, dass es sich dann lohnt, am Ende des Tages sich den Stoß zu geben, weil ich bin beim Archie Shepp auf Sachen gekommen, die ich vorher nicht kannte und die ich jetzt nicht mehr missen möchte. Danke, Stefan. Danke, ihr da draußen. Danke, liebes Jazzgespräch.
Auf Wiedersehen.
Ciao.
Und auf Wiederhören. Tschüss.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.